Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Es ist Dezember und es ist Wahlkampf. So richtig fährt dieses Jahr nicht runter. Der Kanzler hat gerade die Vertrauensfrage gestellt. Die Parteien bereiten sich auf die Bundestagswahl vor. Und trotzdem gibt es am Ende des Jahres doch den Wunsch, einmal innezuhalten, durchzuatmen, zurückzublicken. Was ist passiert in diesem Jahr und was wurde daraus? Wir blicken zurück auf 2024 in Niedersachsen. Und wir, das sind
Klaus Wallbaum,
Anne Beelter Altwig
und Christian Wilhelm Link.
Und mein Name ist Niklas Kleinwichter. Wir sind die, die fünfmal die Woche den Rundblick, das Politikjournal für Niedersachsen, vollschreiben. Und heute hat jede und jeder von uns ein Thema mitgebracht, das in diesem Jahr Niedersachsen bewegt hat. Und weil wir dabei halbwegs chronologisch vorgehen wollen, fange ich direkt einmal an. Denn mein Thema fing eigentlich schon im Dezember 2023 an. Damals hatte die Ampelkoalition in Berlin schon einmal Probleme mit dem Haushalt. Das Bundesverfassungsgericht hatte den Etatentwurf für 2024 teilweise für verfassungswidrig erklärt und deshalb musste gespart werden. Den Rotstift hat die Bundesregierung dann ausgerechnet bei den Bauern angesetzt. Agrardieselrückvergütung und grüne Kennzeichen sollten abgeschafft werden. Keine gute Idee, sowas kurz vor Weihnachten zu erklären. Die Landwirte organisierten sich und brachten Tausende auf die Straßen. In Hannover, in Berlin und sogar in Brüssel. Denn da kam plötzlich alles auf den Tisch. Der Agrardiesel war nur der vielbeschworene Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. EU-Vorgaben, bürokratische Lasten und seit Jahren eine immer negativere Grundstimmung gegen die Landwirtschaft, gegen die ländliche Bevölkerung. Das entlud sich dann zu Beginn des Jahres ganz massiv. Ja, und was wurde dann draus in der Zeit danach? Zunächst hat sich Niedersachsens Landesregierung rasch an die Seite der Landwirte gestellt. Stefan Weil und Miriam Staute haben Anfang des Jahres den Schulterschluss gesucht mit diversen Agrarverbänden. Und die Bundesregierung, die knickte zumindest so ein bisschen ein. Sie nahm die Kürzung teilweise zurück oder streckte sie über einen längeren Zeitraum. Und die anderen Probleme? Beim Glötz-8-Standard zum Beispiel, einer EU-Vorgabe zur 4%igen Flächenstilllegung, da gab es ein Entgegenkommen auf EU-Ebene. Außerdem legte das Landvolk eine Liste mit diversen Regelungen vor, bei denen man die Bürokratie einsparen könnte. Die Bürokratie bleibt aber auch am Ende des Jahres immer noch eines der größten Probleme. Das hat zumindest neulich Landvolk-Vizepräsident Frank Kohlenberg bei uns im Interview gesagt. Insgesamt gab er sich dabei aber zuversichtlich und meinte, 70% der Forderungen vom Frühjahr seien inzwischen umgesetzt. Läuft also, könnte man meinen, zumindest neue Bauerndemos wird es in diesem Winter wohl vermutlich nicht mehr geben.
Also die Bauerndemonstrationen sind jetzt ja nicht mehr so sichtbar, aber das Potenzial der Bauern ist ja da und die haben bestimmt auch ihre bestimmten Vorstellungen. Und wenn die Bundestagswahl näher rückt, gibt es bestimmt auch Parteien, die eher befürworten und andere, die sie eher negativ beurteilen. Wie, Niklas, würdest du es denn einschätzen? Werden die Bauern sich nochmal parteipolitisch irgendwie stärker auf eine Seite schlagen? Also auch bestimmte Bauernvertreter vielleicht im Wahlkampf? Wird das eine Rolle spielen?
Das glaube ich eher nicht. Also so wie ich das Landvolk zumindest hier in Niedersachsen wahrnehme, ist das nicht ihr Stil. Sie wollen Parteipolitik eigentlich heraushalten. Man kann bei dem einen oder anderen wissen oder erfragen, wo die parteipolitisch stehen. Aber wenn man sie dann offiziell sprechen hört oder auch im Hintergrund mit ihnen spricht, hier im Rande eines Interviews, dann sind sie sehr, sehr vorsichtig. Und was sie auch sehr deutlich betonen, ist, dass sie mit der grünen Agrarministerin hier in Niedersachsen sehr gut zurechtkommen, dass man natürlich nicht in allen Punkten einer Meinung ist, aber trotzdem einen sehr guten Dialog pflegt. So, und Stefan Weil haben sie explizit gelobt, weil er sich auf die Seite der Landwirte gestellt hat. Wenn man dann bei den inhaltlichen Forderungen genau zuhört, erkennt man natürlich eher Überschneidungen mit CDU und FDP. Aber das so deutlich zu sagen, davor scheuen sie zurück. Und ich denke, das Landvolk hat da ganz gut verstanden, dass sie als Lobbyverband, als Interessenvertretung nach der Wahl mit jeder neuen Regierung wird zusammenarbeiten müssen. Und deswegen schlagen die sich nicht auf eine Seite.
Als ich Kind war, hieß es immer, wenn da ein Bauer ist, der wählt in der Regel CDU. Das gilt nicht mehr, oder?
Ich könnte mir vorstellen, dass das vielfach noch stimmt. Dass auch, also jetzt habe ich ja gerade über die Führungsebene, die Verbandsebene gesprochen. dort hält man sich zurück. Ich glaube, wenn man auf einer Demonstration mit den Landwirten redet, wird man da deutlichere Aussagen bekommen. Ob es noch mehrheitlich, doch, ich denke, mehrheitlich wird es noch CDU sein. Ich glaube aber auch, dass die AfD eigentlich ein ganz gutes Wählerpotenzial bei den Landwirten inzwischen hat. Die FDP womöglich auch. Da bin ich mir nicht sicher, wie man sich da verprellt gefühlt hat im letzten Winter, weil ja auch die FDP in der Bundesregierung diese Sparmaßnahmen mitentschieden hat, auch wenn Christian Lindner dann bei der Bauerndemo sich auf den Traktor gestellt hat. Ich glaube, so authentisch kam das nicht rüber. Jetzt habe ich viel über das Landvolk gesprochen. Es gibt ja noch andere Agrarverbände. Da gibt es natürlich auch welche, die ökologisch unterwegs sind und natürlich die Grünen wählen würden. Die Mehrheit werden die nicht stellen.
Und glaubst du, dass die Politik jemals wieder einen Beschluss im Winter fassen wird, der den Landwirten nicht gefallen würde? Ich würde das ja einfach im Sommer machen, wenn die alle mit der Ernte beschäftigt sind künftig. Oder hat man jetzt gesehen, die Landwirte, die sind so ein mächtiger außerparlamentarischer Block, den treten wir am besten gar nicht mehr auf die Füße.
Ich glaube, den wird schon nochmal auf die Füße getreten werden. Jetzt sind wir ja halbwegs drumherum gekommen. In diesem Herbst oder Winter harte Haushaltsentscheidungen treffen zu müssen. Das hat dann auch dafür gesorgt, dass natürlich in diesem Winter noch keine Bauerndemos kommen mussten. Ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn dort jetzt wieder Sparmaßnahmen gekommen wären, die Landwirtschaft betroffen hätten. Ich glaube, das Mobilisierungspotenzial ist eben da. Das könnten sie da auch nutzen. Und ich bin mir nicht sicher, wie wild dahinter die Bundesregierung, eine nächste Bundesregierung ist, sich wirklich auf die Seite der Landwirtschaft zu stellen. Also wir haben ja schon gemerkt, da hat sich viel angestaut. Ja, es gab jetzt ein bisschen Bewegung. Es gibt Verständnis, aber es ist ja nicht das große Thema hier in Niedersachsen, natürlich stark, sehr, sehr durch Landwirtschaft geprägt, in ein paar anderen Bundesländern auch. In der gesamten Bundesrepublik ist es dann, glaube ich, eher ein Randthema geworden.
Übrigens ein Fun-Fact zum politischen Engagement von Bauern. Wir haben ja zum Tag der offenen Tür im Landtag so ein Niedersachsen-Quiz vorbereitet, das die Besucher beantworten konnten. Und da war auch die Frage nach den Berufen der Abgeordneten. Und tatsächlich sind es nur noch 3 Abgeordnete, die als Land- oder Forstwirte selbstständig sind. Das war sowas, was die Besucher auch zum Teil komplett anders eingeschätzt haben, wo man gedacht hat, dass deren politisches Engagement sehr viel stärker wäre.
Ja, früher war es doch so, im Landtag oder im Parlament allgemein sitzen Lehrer und Landwirte und Rechtsanwälte.
Ja, jetzt sitzen da Gewerkschaftsvertreter und Beamte. Die haben beide den wunderbaren Vorteil, dass sie sich voll auf ihren Beruf als Abgeordnete konzentrieren können und nicht nebenher aufpassen müssen, dass zu Hause nicht noch die Kuh gemolken wird oder der Stall ausgemistet wird. Das heißt, die gönnen sich ganz viel Zeit und das ist ja eigentlich auch eine gewisse Ungerechtigkeit, dass bestimmte Berufe, die früher doch häufiger im Parlament vertreten waren, jetzt da nicht mehr sind, weil der öffentliche Dienst mit all seinen Schattierungen, auch Gewerkschaften, im Grunde dominant ist.
Beamte und öffentlicher Dienst, das ist ja ein gutes Stichwort. Klaus, welches Thema hast du uns denn mitgebracht heute?
Ach so, ja, Überleitung zur Büroleiter-Affäre. Das ist, wirft ein gewisses Licht auf die Personalpolitik der rot-grünen Landesregierung oder hier besonders der Staatskanzlei unter Führung von Ministerpräsident Stefan Weil und seinem Staatskanzleichef Jörg Mielke. Und zwar wurde etwas öffentlich, was eigentlich nicht öffentlich werden sollte, nämlich der Versuch der Staatskanzlei, eine Mitarbeiterin, die auch ein SPD-Parteibuch hat, besonders gut einzugruppieren, und zwar besser, als es die bisherigen Vorschriften erlaubten. Das hatte der Ministerpräsident versucht vor etwa einem Jahr, Ende 2023. Und das heißt eigentlich schon das ganze Jahr 2023 über. Und das stieß damals auf erheblichen Widerstand des Finanzministeriums. Das hat nämlich darauf hingewiesen, es gibt ein Regelwerk und dieses Regelwerk besagt, du musst gewisse Voraussetzungen erfüllt haben, wenn du hier eine außertarifliche Bezahlung der besonderen Art bekommen willst. Und da diese Frau, die auch, wie gesagt, in der SPD sehr aktiv ist, diese Voraussetzungen nicht erfüllte, sagte das Finanzministerium, nein, die kann die AT-Vergütung, die außertarifliche Vergütung hier nicht bekommen. So, und über diese Frage gab es einen längeren, über Monate schwelenden Streit, hauptsächlich ausgetragen zwischen dem Chef der Staatskanzlei, Jörg Mielke, und der Fachabteilung im Finanzministerium. Und dieser Streit führte nicht zu einer Lösung. sodass der Ministerpräsident selbst sich einschaltete und sagte, okay, wenn ihr dieser Frau das jetzt nicht geben wollt, dann müssen wir halt das allgemeine Regelwerk ändern und die Praxis der AT-Vergütung verändern. Und so genau geschah es dann und die Frau wurde am Ende tatsächlich besser besoldet, als es bisher der Fall war, auf Basis einer neuen Regelung, die, und das kann man, glaube ich, jetzt, nachdem wir einen Untersuchungsausschuss hatten, ziemlich klar sagen, die nur für diese Frau geschaffen wurde. So, dieser Fall mag jetzt in der Einzelheit so sein, dass manche sagen, ist eine Petitesse, ist halt ein Einzelfall, ja. Aber an Einzelfällen zeigt sich eben, ob man Recht korrekt anwendet oder ob es aufgrund von politischem Druck dann doch Entscheidungen gibt, die recht fragwürdig sind. Und in diesem Fall ist es eine sehr fragwürdige Entscheidung, die auch noch dadurch garniert wird, dass deutlich wurde, dass selbst innerhalb der Staatskanzlei gegen das Vorgehen des Herrn Mielke doch einige Widerstände laut wurden und Kritik geäußert wurden. Und diese Kritik ist aber vom Herrn Mielke zurückgewiesen worden, ziemlich barsch im Ton sogar. So, die ganze Geschichte ist im Untersuchungsausschuss aufbereitet worden. Die SPD und Grüne haben das Verhalten der Landesregierung erheblich verteidigt und gesagt, es ging doch gar nicht nur um diese eine Frau, sondern wir wollten generell den öffentlichen Dienst zugänglicher machen für Seiteneinsteiger. Der Vorwurf ist, sei hier Sonderrecht für eine Person geschaffen worden, der trifft nicht zu. Die CDU auf der anderen Seite hat das Gegenteil behauptet und gesagt, es ist hier nur für diese eine Frau eine Sonderregelung geschaffen worden. Und für diese Position der CDU sprechen auch einige Unterlagen und Fakten, die im Untersuchungsausschuss bekannt geworden sind. Am Ende hätte es eigentlich so sein müssen, dass für diese Fehler jemand den Kopf hinhält. Und es war ziemlich klar, dass das eigentlich der Chef der Staatskanzlei sein müsste, Jörg Mielke. Doch der Ministerpräsident hat entschieden, nein, er bleibt. So bleibt Mielke bis heute Chef der Staatskanzlei. Und die Sache wurde dann auch juristisch aufbereitet, weil es um den Vorwurf der Untreue ging. Und es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Besondere daran ist, dass die Staatsanwaltschaft Hannover sich die sehr umfangreichen und sehr detaillierten Zeugenaussagen des Untersuchungsausschusses und auch die Akten, die der Untersuchungsausschuss bekommen hat und die sehr aufschlussreich sind, gar nicht angeschaut hat. Sondern die Staatsanwaltschaft Hannover hat ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet und nach geraumer Zeit dieses dann wieder eingestellt. Eigentlich hätte sie auch gegen einen konkreten Beschuldigten, Herrn Mielke, ermitteln müssen, hat sie aber nicht getan. Warum? Das weiß man nicht, vielleicht um Herrn Mielke zu schützen. Jedenfalls hat dieser Fall doch das ganze Jahr 2024 über die Landespolitik ziemlich in Atem gehalten und die Sache ist jetzt zwar abgeschlossen, aber die Belastung für den Ministerpräsidenten bleibt, denn einen Verantwortlichen, der seinen Kopf hätte hinhalten müssen, gibt es nicht. Alle Beteiligten sind nach wie vor im Amt.
Was hängen bleibt, ist ja vor allem, da gab es Gemauschel, da ist irgendwie jemand aufgrund des Parteibuchs besser behandelt worden. Das ist, glaube ich, das, was in der breiten Öffentlichkeit hängen bleibt. Und da interessiert mich jetzt nochmal in der Nachbetrachtung, Anfang des Jahres, als klar wurde, es soll ein PUA geben, also den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, da hat dann die SPD gesagt, da halten wir dagegen. Wir wollen jetzt mal untersuchen lassen, wie denn eigentlich die Beförderungspraxis zu anderen Zeiten, zu früheren Zeiten in den CDU-geführten Häusern ausgesehen hat. Also eigentlich wollten sie zurückschießen und wollten deutlich machen, dass jemand mit Parteibuch besser behandelt wird, befördert wird. Das ist doch gar nicht ungewöhnlich. Das wurde doch bei der CDU schon genauso gemacht. Dazu sollte es ja kleine Anfragen geben. Was ist denn daraus geworden?
Ich meine, es hat gar keine Anfragen gegeben. Oder wenn es sie gegeben hat, dann sind sie versandet. Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist der, dass es über Jahre immer wieder natürlich Situationen gibt, wo in bestimmte Positionen im öffentlichen Dienst und in den Ministerien auch mit Parteifreunden besetzt werden. Das ist insofern auch dann, wenn es um den engeren Umkreis von Ministern geht, auch gar keine problematische Geschichte, denn natürlich braucht man da auch Vertraute. Und da gibt es bestimmte Stellen wie auch wie persönliche Referenten, Büroleiter und Ähnliches, wo natürlich auch Parteifreunde zum Zuge kommen. Das ist hier aber nicht der Punkt. es ging hier auch um formale Voraussetzungen und Wartezeiten und Ähnliches, was man einhalten musste. Und soweit ich weiß, ist das in den bisherigen Fällen eigentlich durchweg eingehalten worden. Oder aber, wenn es nicht eingehalten worden ist, ist es nicht strittig diskutiert worden. Dieser Fall ist deswegen so besonders, weil es aus der Landesregierung selbst Widerstände gab, sogar in der Staatskanzlei, von engen Mitarbeitern des Chefs der Staatskanzlei gab es Hinweise, Kritik und Widerstände. Und das wurde nur durch diesen Untersuchungsausschuss öffentlich. Und in allen anderen Fällen, die möglicherweise auch problematisch gewesen sind, gab es entweder diese Diskussion nicht und diese Widerstände nicht, oder sie sind nie öffentlich geworden.
Die Diskussion innerhalb der Landesregierung finde ich dabei nochmal einen ganz interessanten Punkt. Wir haben vor ein paar Monaten ja schon mal hier einen Podcast zusammen gemacht zu dem Thema Büroleiteraffäre und parlamentarischer Untersuchungsausschuss und haben auch da darüber gesprochen, dass diese ganze Geschichte ja eigentlich nur aufgeflogen ist, weil sie an Medien durchgestochen wurde. Und zwar scheinbar ja von relativ hoher Stelle. Spielte das denn eigentlich irgendwie in den vergangenen Monaten nochmal eine Rolle, dass es da ja offenbar einen krassen Vertrauensbruch innerhalb des Kabinetts gegeben haben muss?
Ja, man kann es sogar deutlicher sagen. Es war ja uns zugespielt worden. Wir haben das ja erfahren. Und als die Sache jetzt abschließend nochmal diskutiert worden ist im Landtag, ist das nochmal erwähnt worden, dass ja wir damals berichtet haben, dass aus dem Kabinett selbst, aus der Landesregierung selbst, ziemlich zeitnah, nämlich so eine Woche nach der Entscheidung, uns die Information zugetragen wurde, dass hier etwas nicht sauber läuft. Das heißt, es gibt also ein ordentlich großes, schlechtes Gewissen innerhalb der Landesregierung, was diesen Fall angeht. Und das bleibt natürlich in dem Moment bestehen, wo keiner dafür den Kopf hinhalten muss, wo keiner dafür gerade stehen muss. Und deswegen wird Herr Weil in den nächsten Monaten mit dieser Belastung weitermachen. Und es wird vielleicht hier und da immer mal wieder hochkommen, denn er hat die Konsequenzen nicht gezogen, die er eigentlich hätte ziehen müssen.
Wie da gewesen wäre, seinen Staatskanzleichef zu entlassen.
Zum Beispiel, ja. Oder selbst zu gehen, aber dafür hat man eigentlich einen Staatssekretär, der ja politischer Beamter ist und den man bei Verfehlungen dann auch ohne weitere Begründung ablösen kann. So ist das mit politischen Beamten. Dafür sind sie ja eigentlich da.
Im Parlament ist dieses Thema jedenfalls zum Abschluss gebracht worden im Dezemberplenum des Niedersächsischen Landtags. Kurz davor gab es eine Regierungserklärung des Ministerpräsidenten zur Krise bei Volkswagen. Es war die zweite oder dritte in Folge. Ich weiß nicht genau, er hat jetzt häufiger darüber gesprochen, auch wenn es diesmal gar nicht so ausführlich war. Christian, du hast dir das Thema Volkswagen mal genauer angeguckt. Worum geht's denn da?
Ja, Volkswagen ist das Dauerthema jetzt in den letzten Monaten gewesen, aber das hat ja schon viel früher angefangen. Wirtschaftlich betrachtet ist 2024 für Niedersachsen überhaupt ein absolutes Krisenjahr gewesen. Das lag zum einen an der allgemeinen Rezession, zum anderen aber auch ein paar ganz bösen Nachholeffekten, die wir jetzt nach Corona endlich zu spüren bekommen haben. Die Insolvenzen sind zum Beispiel wieder drastisch angestiegen. Das klingt jetzt schlimmer, als es ist, weil sich in vielen Fällen einfach nur der Markt bereinigt hat. Während Corona war das ja kaum möglich. Da gab es so viele Schutzschirme. Da konnte man auch, selbst wenn man ein super schlechtes Geschäftskonzept hatte, eigentlich kaum noch pleite gehen. Das hat sich jetzt wieder geändert und in einem Fall musste dann aber doch das Land Niedersachsen schon mal als Bademeister eingreifen, weil der Ertrinkende einfach too big to fail war. Das war die Meierwerft in Papenburg. Da wurde nämlich durch die Pandemie deutlich, dass das gesamte Geschäftsmodell doch arg auf Kante genäht war. Die Auftragsbücher waren zwar voll, aber das Unternehmen war aus Sicht der Banken trotzdem nicht kreditwürdig, weil die Auftraggeber von Kreuzfahrtschiffen üblicherweise, nämlich die richtig großen Milliardenbeträge, erst bei Lieferung zahlen. Da gab es jetzt nicht wenige, die meinten, ja, dann lass die Werft doch einfach pleite gehen. Das waren aber alles Leute, die nicht aus Papenburg und Umgebung kamen. Im Emsland wären nämlich auf einen Schlag so etwa 3000 Arbeitsplätze direkt bei der Werft weg gewesen und es standen nochmal 10.000 Jobs auf der Kippe, die indirekt mit der Meierwerft in der Region zu tun haben. In der Landesregierung gab es deswegen auch keine zwei Meinungen, dass der ganze Laden notfalls auch mit Staatsgeldern gerettet werden muss. Und voilà, seit September ist Niedersachsen um rund 200 Millionen Euro ärmer, dafür aber um eine Staatsbeteiligung reicher. Das Portfolio ist jetzt ganz schon beachtlich, also Meierwerft, Salzgitter AG, dann natürlich Volkswagen. Und da sind noch ein paar andere kleinere Unternehmen drin, die auch für das Land eventuell zur Belastung werden könnten oder das Land für die Belastung für die Unternehmen. Es sagen ja auch relativ viele Experten, dass die Volkswagen-Krise jetzt eigentlich nur deswegen so hoch kocht und so schlimm ist, weil das Land da einfach zu viel Einfluss hat. Man kann relativ einfach umrechnen, wie schlimm die Volkswagen-Krise eigentlich ist. Das sieht nämlich so aus, dass Volkswagen pro Auto einfach viel zu wenig verdient. Im direkten Vergleich sieht das richtig, richtig schlecht aus, wenn man das mal gegenüberstellt. Bei 100 Euro Umsatz macht Volkswagen, wenn man jetzt nur die Kernmarke VW nimmt, also wirklich nur alles, was so ein Volkswagen-Zeichen vorne drauf hat, da macht Volkswagen bei 100 Euro Umsatz gerade mal 2 Euro Gewinn. Schaut man sich dagegen an, was Toyota macht. Toyota, größter Volumenhersteller der Welt. Die sind jetzt ja auch nicht für ihre großen Premium-Autos bekannt, die so eine richtig fette Gewinnmarge haben. Toyota macht bei 100 Euro pro Auto 12 Euro Gewinn. Also da ist noch riesiger Spielraum drin, der irgendwo im Unternehmen versandet. Das ist jetzt kein Wunder, dass im ganzen Unternehmen der Haussegen schiefhängt. Die Arbeitnehmer sagen, der Vorstand hat überhaupt keinen Plan und wir brauchen jetzt mal dringend ein Zukunftskonzept. Und der Vorstand sagt, ja, die Arbeitnehmer, die verdienen ja alle viel zu viel. Das ist unser Grundproblem und deswegen müssen wir hier die Produktion ins Ausland verlagern. Glücklicherweise hat Deutschland ja nicht nur 80 Millionen Fußballtrainer, sondern auch noch 18 Millionen Automanager. Und da hat irgendwie jeder in letzter Zeit eine Meinung zu geäußert. Es ist ein bisschen unübersichtlich geworden, was jetzt einfach eigentlich auch stimmt und wie man am besten vorgeht. Das Beste ist eigentlich, würde ich mal sagen, wenn das Unternehmen das tatsächlich auch mal selber löst und reine Marktbetrachtung anstellt. Dumm ist nur, während wir hier gerade so munter zusammensitzen, sitzen die auch in Hannover wieder zusammen, nämlich die IG Metall und der Volkswagen-Vorstand und verhandeln noch weiter. Deswegen, unsere Hörer sind uns im Vorteil, die wissen wahrscheinlich schon, wie es ausgegangen ist. Wir müssen an dieser Stelle noch ein bisschen spekulieren. Und wie seht ihr das denn? Also woran liegt die VW-Krise aus eurer Sicht?
Ich glaube, da gibt es ganz viele Baustellen. Es sind einmal die Familien, die super einflussreich sind, die Aktionäre, die immer hohe Dividenden rausgezogen haben. Und natürlich ist es auch dieses Zusammenspiel von Staatsbeteiligung und Teilnahme am allgemeinen Markt und diese unangefochtene Position der Arbeitnehmervertretung.
Ja, aber die Dividende war es in der Vergangenheit, glaube ich, eher weniger. Die war auch schon mal ziemlich niedrig. Ich glaube, das Problem ist doch, dass die Arbeitskosten in deutschen Werken zu hoch sind. Und das heißt, wenn tatsächlich pro Auto mehr Geld verdient werden muss, ja, entweder muss man dann tatsächlich die Produktion ins Ausland verlagern. Das wäre aber ziemlich schlimm, gerade für Niedersachsen und die niedersächsischen Werke. Oder man muss wirklich von diesen guten Verdiensten, die VW-Mitarbeiter haben, runter und muss ihnen zumuten, dass sie weniger bekommen, wesentlich weniger. Und das muss man jemandem vermitteln, der über Jahrzehnte eigentlich so etwas nie hinnehmen musste. Es gab zwar da zu Zeiten von Gerhard Schröder ja diese schon mal so eine Krise und dann auch so ein Modell mit Kürzung von Weihnachtsgeld und Ähnlichem. Aber ich meine, dass das damals strukturell nicht annähernd so schlimm war, die Gesamtsituation wie jetzt auch mit dem internationalen Wettbewerb, gerade um E-Autos. Das heißt, eigentlich muss man doch kräftige Einschnitte von den Mitarbeitern verlangen, wenn man wirklich das so will, oder?
Das glaube ich auch. Jetzt muss man natürlich auch sagen, die hohen Kosten, Arbeitskosten sind natürlich auch dessen geschuldet, dass die Produktivität relativ schlecht ist in Deutschland. Also da wäre wahrscheinlich mehr möglich, wenn allerdings auch mehr Leute Autos kaufen würden. Also wenn man natürlich so ein Werk nicht voll auslastet, ist das ziemlich teuer, das Werk zu betreiben. Wenn man jetzt da den ganzen Tag Betrieb hätte und Dreischichtsystem statt Zweischichtsystem, dann sind die Arbeitskosten in Deutschland auch wieder natürlich deutlich niedriger und besser im Wettbewerb.
Du hast ja das Thema schon angesprochen. Wer sitzt da mit im Aufsichtsrat? Wie mendelt die Politik da mit rein? Das finde ich nochmal ein ganz interessantes Thema, über das wir hier diskutieren könnten. Denn also Niedersachsen ist ja mit vertreten. Im Moment mit Stefan Weil und Julia Willi Hamburg. Jetzt wurde schon viel darüber geunkt, warum denn gerade die. Aber das gleiche Thema hatten wir schon vor vielen Jahren schon mal. Ich fand ja den Vorschlag damals von Bernd Althusmann im Wahlkampf zu sagen, da kommen keine Politiker in den Aufsichtsrat, sondern wirkliche Experten. Den fand ich sehr, sehr gut. Und dann wurde er selber Wirtschaftsminister und dann hat man ihm gesagt, ja, nee, übrigens, es geht gar nicht und ist ja gesetzlich so geregelt. Ich fände es trotzdem immer noch eine kluge Idee, denn ich glaube, jetzt wird schnell gesagt, ja, die Politik ist ja mit Schuld an der ganzen Volkswagen-Misere, weil die Politik mitentschieden hat, wir brauchen E-Autos und das war ja total ideologisch verblendet und absoluter Blödsinn und jetzt haben wir den Salat. Erstmal glaube ich, so viel Einfluss haben die darauf dann doch nicht, wenn da so zwei Politiker mal sitzen, aber es wird ihnen eben trotzdem mit angelastet.
Ja, aber jetzt, was die Personen im Aufsichtsrat angeht. Ich glaube, diese E-Auto-Entscheidung ist tatsächlich etwas, was man untersuchen muss, ob es wirklich ein Fehler war, was ja behauptet wird heute, sich darauf zu sehr zu versteifen und links und rechts daneben nichts in den Blick zu nehmen. Gerade auch so Mischvarianten von Verbrenner und E-Autos. Das stimmt, glaube ich, schon, dass so ein Markt doch zugänglicher wäre, wenn man ein Auto anbietet, was zunächst mal Benzin tankt und dann aber auch mit E-Betrieb fahren kann, weil die Leute dann sagen, ja, okay, wenn ich dann keine Ladesäule finde, dann komme ich ja doch irgendwie weiter. Ich glaube, so ein Sicherheitsmoment ist, glaube ich, schon da. Das ist das eine. Aber das andere, was glaube ich, noch wesentlich wichtiger ist als die Frage, wer da im Aufsichtsrat sitzt, ist die Frage des VW-Gesetzes, das ja bestimmt, dass wir hier im Grunde die Mitverantwortung der Politik dafür haben, dass Werke in Niedersachsen bestehen. Und wenn ein Werk geschlossen werden sollte, kann das also nicht geschehen gegen den Aufsichtsrat und auch nicht gegen das Land Niedersachsen. Es wird also vom Land Niedersachsen möglicherweise verlangt, einen wirtschaftlichen Schritt zu unternehmen, ein Werk zu schließen. Das ist unvorstellbar, weil nicht durchsetzbar, weil der Widerstand aus dieser Region wahrscheinlich so groß würde, dass kein Politiker das aushalten kann. Das heißt eigentlich, ist der Fehler nicht im Aufsichtsrat, sondern im VW-Gesetz.
Das fand ich auch ganz interessant bei den Reden von Stefan Weil zum Beispiel im Landtag. Am Anfang klang das alles noch ein bisschen viel entschlossener, wie sehr er sich gegen Standortschließungen wehrt. Mittlerweile ist da so eine gewisse Relativierung eingetreten. Ich glaube, weil die Politik dann doch erkennt, okay, wir haben hier Verantwortung und wir können jetzt nicht einfach nur sagen, Niedersachsen darf nicht schließen, sondern langfristig ist da auch das Verständnis dafür da, dass man dem Unternehmen auch mal was Besseres tut und dem Land auch was Besseres tut, wenn man vielleicht mal den einen oder anderen Standort schließt. Der Wien-Osnabrück, bestimmt ein toller Standort, aber die haben halt keine Aufträge mehr.
Aber es ist ja eigentlich insgesamt dysfunktional, wenn der Staat immer weiter in Unternehmen hineingeht. Was wir eben gerade getan haben hier in Niedersachsen. Also du hast es ja vorhin ausgeführt mit der Meierwerft. Da jetzt das nächste Unternehmen, wo der Staat zumindest zeitweise mit eingreift. Ich bin gespannt, wie lange denn dann und wie es dann sein wird, wenn der Staat sich da wieder zurückziehen möchte. Es werden dadurch ja Entscheidungen getroffen, die nicht wirtschaftlich begründet sind. Gleichzeitig schielt man auf einen Weltmarkt, mit dem man konkurrenzfähig sein muss. Das passt ja vorne und hinten nicht mehr zusammen. Natürlich muss man an die Region hier denken, aber vielleicht muss man die Region weiterentwickeln, anstatt zu sagen, da war jetzt Meierwerft, da muss immer Meierwerft sein, da war Volkswagen, da muss immer Volkswagen sein. Wenn sich das wirtschaftlich nicht mehr trägt, dann kann der Staat das vielleicht verzögern. Aber durch ein Festhalten am Status quo wird das Problem nicht gelöst, sondern nur verschleppt. Und vielleicht müsste man eben wirklich sagen, wir brauchen eine andere regionale Entwicklung. Und da hat Niedersachsen jetzt eine ziemlich große Verantwortung. Eigentlich muss diese Landesregierung da vorangehen. Es war Thema im Wahlkampf, dass man diese Strukturveränderung voranbringen möchte. Ich sehe es aber allerdings nicht. Also mit diesen Maßnahmen glaube ich nicht, dass es passiert.
Naja, dann wird es einige geben, die sagen, Strukturveränderung gibt es, indem wir jetzt zum Beispiel uns total auf E-Autos konzentrieren bei VW oder aber indem wir jetzt nur noch ökologisch saubere Schiffe bauen. Ne? Das ist halt dieses politische Denken, was eben nicht das Managerdenken in einem Betrieb ist. Das merkt man ja gerade in dieser E-Auto-Debatte, dass man sich sagt, okay, wir legen uns total fest auf E-Autos und man guckt aber nicht, wie kann ich das im Markt vermitteln, sondern man hat die Vorstellung, E-Autos sind die Zukunft, also legt die Politik fest, wir sind für E-Autos und das wird dann über den Aufsichtsrat irgendwie unterstützt und im Vorstand durchgesetzt. Und deswegen konzentriert sich VW auf E-Autos. Aber ein Manager muss doch ganz anders agieren, muss den Markt beobachten und muss sich dann überlegen, wie vermittle ich das am besten, welche anderen Varianten, welche Auswege, welche Umwege gibt es. Und diese Flexibilität hat halt der Staat nicht. Und das wird an dieser Stelle wieder deutlich.
Ja, und zum Strukturwandel muss man auch sagen, also die E-Mobilität hat in Niedersachsen vielleicht außer beim Bau der Ladeinfrastruktur noch keinen Arbeitsplatz gebracht, sondern nur ganz viele gekostet. Und da hätte man sich vielleicht auch mal vorher überlegen sollen, gibt es da nicht irgendwelche Chancen, die man ergreifen kann und neue Wirtschaftszweige, die man damit eröffnen kann. Aber tatsächlich ist das einfach nur reguliert und das Alte muss weg. Und wie ihr das mit dem Neuen hinkriegt, ja, das ist euer Problem.
Kann das sein, dass das ein sehr deutsches Phänomen ist, diese Skepsis gegenüber E-Mobilität? Also ich glaube, international gibt es sowohl bei den Verbrauchern als auch bei den Unternehmen da eigentlich weniger Vorbehalte. Sehe ich das richtig so?
Ich glaube, die Reichweitenangst ist so ein typisches deutsches Phänomen vor allem. Also beim Thema Angst sind wir international sowieso ganz groß. Und in den skandinavischen Ländern sieht man das wesentlich unkritischer. Allerdings muss man auch sagen, da ist die Infrastruktur auch deutlich besser. Also wer jetzt nach Spanien mit seinem E-Auto fährt, der hat, glaube ich, nicht so eine gute Zeit unten.
Ich kann mir höchstens vorstellen, dass es ja auch etwas mit diesem vielleicht sehr deutschen Besitzstandsdenken zu tun hat. Also das ist, ich brauche ein Auto und das muss mein Auto sein. Das muss in meiner Garage stehen und in meiner Garage aufgeladen werden können. Und wenn man dann da aber keine Wallbox stehen hat, dann hält man das Ganze für schwierig. Könnte ich mir so vorstellen. Ich kann diese Perspektive aber persönlich gar nicht so einnehmen.
Ich wundere mich ein bisschen, dass man das E-Auto nicht als coole neue technologische Errungenschaft sieht, also wie so ein Smartphone einfach ein cooles Gimmick ist, das uns halt im Alltag künftig begleiten wird, sondern da gibt es so riesen Vorbehalte, auch auf technischer Natur. Ich meine, natürlich für uns als Wirtschaftsstandort ist das schlecht, aber erstmal ist es ja lustig, ein Auto zu haben, dass man zum einen zu Hause auftanken kann und zum anderen zum Beispiel, dass an der Kreuzung von 0 auf 100 in 6 Sekunden locker beschleunigt.
Ich glaube, man kann oder könnte das E-Auto sehr viel besser verkaufen, indem man nämlich genau diese Dinge stärker betont, was es bringen kann. Ich meine, ein Elon Musk hat früh auf E-Autos gesetzt, war der Pionier. Da waren E-Autos ziemlich cool und angesagt. Und inzwischen gibt es E-Autos von VW und wir denken alle, ja, damit bleibe ich dann einfach in Niedersachsen irgendwo auf einer dieser sehr langen Straßen liegen.
Weil das auch so riesige Schiffe sind und Megakutschen und nicht so coole Sportlimousinen wie die von Tesla.
Und weil sie auch Softwareprobleme hatten, nicht? Das muss man ja auch sagen, hatten bei VW, ne? Das gab es ja auch.
Ja, die ist auch immer noch nicht top, die Software von VW. Deswegen versucht man sich da jetzt mit amerikanischen Know-how einzudecken. Da sieht man halt auch, im Konzern läuft es nicht so richtig rund.
Wir haben jetzt eben schon im Zusammenhang mit Volkswagen und der Meyerwerft über Veränderungen der Regionen Niedersachsens gesprochen. Das ist vielleicht jetzt der etwas holprige Versuch überzuleiten zum nächsten Thema. Anne, was hast du dabei?
Ja, ich habe die Krankenhausreform mitgebracht. Die tritt ja nun nach langem Hin und Her am 1. Januar in Kraft. Wurde vom Bundestag beschlossen und auch vom Bundesrat durchgewinkt, obwohl es zuvor großen Widerstand in den Ländern und vor allem natürlich in den Kommunen gab. Der niedersächsische Gesundheitsminister Andreas Philippi hat sich so vom Kritiker zum Befürworter der Reform entwickelt. Dabei könnte ich mir vorstellen, mag eine Rolle gespielt haben, dass der Bundesgesundheitsminister im Sommer das Kinderkrankenhaus auf der Bult besucht hat. Und da wohl sehr gepunktet hat, also sich sehr viel Zeit genommen hat, auch die Bedenken anzuhören, Gesprächsangebote und Kompromissangebote zu machen. Und offenbar ist es Andreas Philippi auch gelungen, gerade für die Kindermedizin da noch einiges an Verbesserungen rauszuhandeln. Ich würde gerne noch von einem persönlichen Eindruck berichten. Und zwar war das so eine der spannendsten Recherchen für mich in diesem Jahr. Ich habe mich auf einen weiten Weg gemacht nach Ankum-Bersenbrück. Das liegt so zwischen Osnabrück, Vechta und Lingen. Dort ist das erste regionale Gesundheitszentrum Niedersachsens. Also ein Haus, das seit langer, langer Zeit nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden konnte. Man hat aber dort mal nicht versucht, so den Status quo zu wahren und zu verteidigen, was man hat, sondern was Neues versucht. Es gibt in Niedersachsen diese Möglichkeit, Krankenhäuser, die auf der untersten Versorgungsstufe rangieren, die praktisch nur in Anführungsstrichen, denn das ist eigentlich ganz wichtig, so eine regionale Basisversorgung sicherstellen. Die können zum regionalen Gesundheitszentrum werden. Das heißt, sie steigen aus der Akutversorgung praktisch aus, machen keine Notaufnahme mehr, keine Intensivstationen mehr, aber bieten dafür andere Leistungen. Zum Beispiel machen die in Ankommen ganz erfolgreich eine Kurzzeitpflege. Das ist natürlich ein Riesenbedarf in unserer Gesellschaft. Pflegeplätze gibt es viel zu wenig. Und gerade welche, die spontan zur Verfügung stehen, wenn vielleicht eine Notlage auftritt, wenn jemand aus dem Krankenhaus entlassen wird und man sich fragt, wie geht es hier weiter, dann sind diese Pflegeplätze super gefragt. Und regional ist das natürlich auch auf großen Widerstand gestoßen. Nicht alle Ärzte sind diesen Weg mitgegangen, wollten sich darauf einlassen, eine Medizin zu machen, die jetzt vielleicht nicht ganz auf dem allerhöchsten Niveau stattfindet, sondern wirklich mehr diese Basisversorgung abdeckt. Und ich fand aber diesen Pragmatismus und diese Kreativität der Krankenhausleitung wirklich sehr inspirierend und irgendwie auch ein Beispiel.
Klaus, als die Krankenhausreform im Bundesrat zur Abstimmung stand, hast du hier im Rundblick einen Kommentar geschrieben, dass auf jeden Fall zugestimmt werden sollte. Warum?
Das Grundproblem ist, dass wir in Deutschland und auch in Niedersachsen zu viele Krankenhäuser haben und viele Krankenhäuser Leistungen anbieten von Ärzten, die da nicht spezialisiert genug sind, nicht erfahren genug sind. Und dass viel zu viel operiert wird und viel zu viele Krankenhäuser parallel Leistungen anbieten, auch kleine Leistungen, denen sie nicht routiniert arbeiten können. Das ist das Grundproblem. Und das soll diese Krankenhausreform lösen. Und das geht nur, indem von den knapp 160 Krankenhäusern oder rund 160 in Niedersachsen, dass man da also einen Prozess in Gang bringt, dass am Ende vielleicht 30 oder 40 weniger da sind. Dann hätten wir eine ausreichend gute Versorgung, weil die dann übrig blieben, genug spezialisiert sind und genug erfahrene Fachärzte haben, sodass man sicherer als jetzt sein kann, wenn man dahin geht, dass man auch gut behandelt wird. So, und dieser Fakt, dass da 30 oder 40 Krankenhäuser bedroht sind im Land, mobilisiert bei den Kommunen starken Widerstand gegen diese Reform. Und so viel Kritik man auch an Herrn Lauterbach haben kann, der hat das eiskalt und richtig überzeugt vorangetrieben und gegen Widerstände durchgesetzt. Sehr geschickt am Ende. Und die Länder haben am Ende zugestimmt. Im Grunde kann man sagen, es ist ein Meisterwerk. Das ist eine so kritische Reform, die in vielen Kommunen so viel Widerstand auslöst, nach wie vor, dass die durchgesetzt wurde. Wie es dann im Detail wird, werden wir im nächsten Jahr sehen. Da muss ja die ganze Geschichte auf Landesrecht umgesetzt werden, ob es dann vielleicht viel zu viele Ausnahmen gibt, sodass noch viel zu viele Krankenhäuser, auch unwirtschaftliche, übrig bleiben. Kann alles passieren, aber erstmal ist grundsätzlich ein Gesetz beschlossen worden, was Reformen in Gang bringt, umstrittene, unpopuläre Reformen, und das ist gut. Und deswegen war ich da der Meinung, das muss jetzt gemacht werden, und ja, so ist es ja Gott sei Dank dann auch gekommen.
Wie sieht denn der Fahrplan aus? Wie geht es denn jetzt weiter, wenn das Gesetz am 1. Januar in Kraft tritt? Hier in Niedersachsen bereitet man sich darauf vor.
Ja, es muss dem Bundesrat abgestimmt einen Prozess geben, wo Leistungsgruppen zugewiesen werden an einzelne Krankenhäuser, und das geschieht ab März. Dieser Prozess zieht sich dann aber auch über mehrere Monate hin. Dann wird zugewiesen Leistungsgruppen an Krankenhäuser. Die Krankenhäuser können widersprechen, und dann gibt es einen Entscheidungsprozess darüber, der sich Monate hinzieht, und am Ende, ich glaube dann erst 26, werden wir genau sehen, welches Krankenhaus welche Leistungen noch anbieten kann und welches Krankenhaus möglicherweise so wenig Leistungsgruppen bekommt, dass es in der Existenz dann nicht mehr weiter bestehen kann und das werden kann, was Anne gerade erzählt hat, so ein Versorgungszentrum. Das ist dann der Ausweg für kleine Krankenhäuser, die nicht weiter existieren können, dass die dann auch ein Versorgungszentrum werden können. Ich glaube, das wird jetzt 26 definitiv entschieden, aber im März nächsten Jahres geht der Prozess los.
Ich glaube, das ist die Angst bei vielen Häusern, diese Phase dazwischen nicht überbrücken zu können und schon auf der Strecke zu bleiben, bevor da eigentlich Klarheit herrscht, wie es da weitergehen kann. Und gerade deswegen fand ich eigentlich dieses Beispiel so positiv, weil hier vorausgedacht wurde und praktisch den Entwicklungen, die jetzt auf alle Häuser zukommen, schon vorgegriffen wurde und man sich gefragt hat, wie können wir uns eigentlich zukunftsfest aufstellen? Und ich denke, das wäre einfach ein gutes Modell für viele andere.
Jetzt sitzen wir hier natürlich in Hannover, große Landeshauptstadt, etliche Krankenhäuser. Wenn hier mal ein Krankenhaus schließt, kriegt man das als normaler Verbraucher oder Patient gar nicht so richtig mit. Aber wie sieht das denn dann eigentlich aus auf dem Land? Also Anne, du hattest eben erzählt, da schließen auch mal Notfallaufnahmen. Ich stelle mir das für die Leute vor Ort dann doch nicht so gut vor, wenn ich mir einen Arm gebrochen habe und muss eine Stunde bis zur nächsten Klinik fahren, die auch wirklich eine Unfallchirurgie hat.
Ja, also das ist nach wie vor gesichert. Also der Rettungswagen kommt, wenn er gebraucht wird. Und es war ja bis jetzt auch schon so, dass Patienten auf mehrere Häuser verteilt werden konnten und dass man nicht sicher war, dass man im nächstgelegenen landen könnte. Ich denke, es gibt da so zwei Typen von Patienten. Das eine ist wirklich der Schlaganfall, der Herzinfarkt. Und da kann man jetzt wirklich froh sein, wenn man in einer spezialisierten Klinik landet. Also wenn gezielt ein Haus angesteuert wird, dass das auch gut behandeln kann. Und dann gibt es halt diese Dinge, die speziell im Alter passieren, die Lungenentzündung oder vielleicht ein Unfall im Haushalt mit einem Kind. Und die können ja auch weiter vor Ort behandelt werden. Also dort werden auch Betten vorgehalten, dass man zur Not auch dort stationär eingewiesen werden kann. Das ist ja nicht, dass von heute auf morgen dort alles dicht ist.
Dass sich unsere Gesundheitsversorgung ändert, hat ja auch etwas damit zu tun, dass immer mehr Fachkräfte fehlen, ob jetzt Pflegepersonal oder Ärztinnen und Ärzte. Anne, du wolltest dieses Thema noch als quasi Querschnittsthema mitbringen, das uns hier alle betrifft und zu dem jeder von uns bestimmt nochmal aus seinem Ressort etwas beitragen kann. Fachkräftemangel, was ist da los?
Ja, ich denke, es bedrückt wirklich alle Branchen. Wenn wir fragen, was ist in diesem Jahr eigentlich passiert, würde ich sagen, teils, teils. Also es ist auf Bundesebene das Fachkräfteeinwanderungsgesetz erweitert worden. Das ist im Sommer in Kraft getreten. Und ich finde es wirklich erstaunlich, wie viel sich da inzwischen getan hat, wie viel gerade Nachwuchs in manchen Branchen aus Nicht-EU-Ländern schon rekrutiert worden ist. Also von der DEHOGA habe ich jetzt gehört, in der Gastronomie sind es manchmal 2/3 einer Berufsschulklasse, die tatsächlich aus Nicht-EU-Ländern rekrutiert worden sind. Auf der anderen Seite merken wir auch, das gesellschaftliche Klima ist so ein bisschen rauer geworden. Die Wahlergebnisse dieses Jahres zeigen, dass viele Menschen auch mit Skepsis und Besorgnis auf Zuwanderung gucken. Und man muss sich wirklich fragen, wie das so klappt mit den Betrieben und auch so gesamtgesellschaftlich, ob diese Fachkräfte, die wir eigentlich dringend brauchen, sich hier auch so wohlfühlen werden. Ja, und bei einem anderen Schlüsselthema auch zum Thema Fachkräftemangel sehe ich so gar keine Bewegung. Das ist die Kinderbetreuung. Ist natürlich super wichtig, damit Eltern in den Job zurückkehren können nach der Familienphase. Und ist auch sehr wichtig, damit alle Kinder mit ihren unterschiedlichen Voraussetzungen fit für die Schule gemacht werden. Aber gerade da ist eigentlich nicht so ein Ende des Tunnels in Sicht. Das war sowas, was ich mich in diesem Jahr gefragt habe, woran liegt das eigentlich? Warum gibt es einfach viel weniger Menschen, die Kinder betreuen wollen, als wir brauchen? Und mein Eindruck ist, dass es mit dieser sehr, sehr komplizierten und auch in der Landschaft der vielen Ausbildungswege einzigartigen Ausbildung ist, die in 2 Stufen stattfindet. Man wird erst Sozialassistentin, dann hat man schon eine abgeschlossene Berufsausbildung und dann muss man nochmal neu starten mit wieder einer verschulten Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher. Das habe ich immer wieder von Betroffenen gehört, wie kompliziert und wie belastend das auch für das persönliche Leben ist. Und der Paritätische hat da einen Aufschlag gemacht, hat die Berufsverbände und die Kommunen ins Boot geholt und setzt sich für eine Ausbildung ein nach dem Modell der dualen Ausbildung, die ja in Deutschland gut etabliert ist. Man macht eine Ausbildung im Betrieb, bekommt dort eine Vergütung und besucht zusätzlich noch eine Berufsschule. Und das könnte man doch eigentlich auch für Erzieherinnen und Erzieher anbieten. Aber da ist, soweit ich sehe, eigentlich keine Bewegung. Forderung und ich sehe auch gar nicht so einen Nachdruck hinter dieser Forderung. Also der Paritätische scheint mir da auch so ein bisschen die Einzigen zu sein, die da wirklich laut die Stimme erheben.
Ja, das Thema duale Ausbildung ist schon seit Jahren diskutiert worden. Oder wird schon seit Jahren diskutiert in der Landespolitik und die Landesregierung, die Vorgängerregierung schon, hat sich nicht dazu klar durchringen können. Und mein Eindruck ist, das liegt an Widerständen vor allen Dingen aus der Kultusbürokratie. Das ist mein Eindruck, aber Bestätigung habe ich jetzt nicht, dass da also von den Fachverbänden, die hohe Standards betonen und unterstreichen, dass da große Einwände existieren.
Deswegen war ich auch überrascht, dass der Verdi zum Beispiel und auch ein anderer Berufsverband noch mit im Boot waren und diese Forderung auch unterstützt haben. Also ich könnte mir vorstellen, das war für die auch ein großer Schritt. Aber jetzt könnte man denken, jetzt sind doch alle Player im Boot. Die Kommunen als größter Arbeitgeber, der Paritätische als großer Träger, die Berufsverbände. Was hält uns eigentlich noch auf?
War vielleicht lange Zeit durch das Vorhandensein der Sozialassistenten einfach der Druck nicht groß genug? Also ich stelle es mir so vor, die sind ziemlich schnell dann im System und können dann auch Vollzeit eingesetzt werden. Wenn man jetzt sagt, es gibt dann eine duale Ausbildung im klassischen System 3-4 Jahre, das kostet mehr und die sind weniger verfügbar. Und natürlich ist so ein Sozialassistent, der ist schnell da, der ist halt konkret in der Kita und kann eingesetzt werden und hat zwar nicht die gleiche Ausbildung verdient, auch nicht dann das gleiche, aber für die Kommunen war das dann ja erstmal so eine ganz angenehme Problemlösung, oder nicht?
Ja, aber das Problem ist ja, der Sozialassistent ist auch schnell wieder weg. Also da gibt es eine Untersuchung, die die Bundesagentur für Arbeit vorgestellt hat dieses Jahr, dass in dem Beruf eine wirklich schockierend kurze Verweildauer ist. Ich kann mir das auch lebhaft vorstellen. Man hat so eine verschulte Ausbildung. Danach kommt man in die Einrichtung und das ist natürlich ein Praxisschock. Und es wird vieles anders sein, als man sich das vorgestellt hat. Und ich denke mir, bei einer dualisierten Ausbildung ist man der Einrichtung ganz anders verbunden. Man kennt die Kolleginnen schon, man kennt so, wie der Hase läuft und kann so ein bisschen gucken, ist das überhaupt was für mich? Und steigt wahrscheinlich auch nicht so leicht wieder aus.
Das Thema Kinderbetreuung, aber auch Unterrichtsausfall ist immer noch eines der Top-Themen, der drängendsten Themen hier in Niedersachsen. Allerdings, wie die jüngste Allensbach-Befragung im Auftrag der Treuquellen-Mediengruppe gezeigt hat, ist es in der Prioritätensetzung nach hinten gerückt. Es ist, meine ich, von Platz 6 auf Platz 9 heruntergerutscht. Ich glaube, weil dieses Problem schon so lange da ist, beide Probleme kombiniert, sie variieren ja in der Qualität ein wenig, wenn es um Kita und Schule geht. Aber ich glaube, viele haben sich daran gewöhnt und es wird immer darüber gesprochen, ja, wir kümmern uns, aber es passiert nicht so richtig was. Und also das leitet jetzt ein bisschen über zu dem Schulthema und den fehlenden Lehrkräften. Man kann eigentlich gar nicht sagen, es fehlen die Lehrkräfte, denn es werden immer mehr Lehrkräfte eingestellt. Wir haben einen Höchststand an Lehrkräften, der wird jetzt demnächst wieder vorgestellt. Und trotzdem ist die Unterrichtsversorgung nicht besser, weil wir halt auch immer mehr Schülerinnen und Schüler haben und gleichbleibend viele Zusatzaufgaben, die Lehrerinnen und Lehrer zu erfüllen haben. Und so bleibt das halt. Und ich glaube, so langsam gewöhnt man sich einfach dran, dass ständig Unterricht ausfällt oder eben man keinen Kita-Platz bekommt. Eigentlich keine gute Situation.
Ja, das mag so sein. Und ich denke, es liegt auch daran, dass es kein einfaches Rezept gibt. Also ein Rezept, das natürlich immer wieder aufgerufen wird, ist Zuwanderung begrenzen. Wenn wir weniger Kinder hätten, die kein Deutsch können, dann hätten wir auch weniger Probleme an den Schulen und in den Kitas. Das ist so das einzig wirklich simple Rezept, das man geben kann. Aber ich denke, es liegt auch unmittelbar auf der Hand, dass das so nicht funktioniert.
Wir behalten all diese Themen und natürlich auch das ganze Land Niedersachsen auch im neuen Jahr weiter im Blick. Jetzt wünschen wir aber zuallererst allen Hörerinnen und Hörern, allen Leserinnen und Lesern des Politikjournals Rundblick ein frohes Weihnachtsfest, eine ruhige Zeit zwischen den Jahren und einen guten Start in das Jahr 2025.
Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.